Vor einigen Jahren gab es im Kino den Film Transformers, hieß der. Ich habe den mal im Fernsehen gesehen und das hat mich schon irgendwie fasziniert. Also es ist ein Science-Fiction-Film und es geht darum, dass aus einem entfernten Stern gewaltige Roboterwesen auf die Erde kommen. Und mit Filmtechnik kann man das natürlich toll machen. Das Bild zeigt mal einen Eindruck dieser gewaltigen, riesigen Kreaturen oder Robotern, Kampfmaschinen. Und wie das immer so ist in einem Hollywood-Film, es gibt Gute und Böse. Und wenn man die Gestalten in dem Kinofilm gesehen hat, dann war es gut, wenn man Beziehungen zu den Guten hatte. Etwas anderes, was uns eher jetzt beschäftigt, das sind die Krisen, die Martin schon angedeutet hat, die wir alle, aber alle selbst auch aus der Zeitung kennen und aus dem Fernsehen. Vor einiger Zeit war diese Karikatur in der WNZ und unten läuft dieses kleine Männchen oder Weibchen mit dem Pflänzchen Hoffnung und von oben kommen die verschiedenen Krisen, die wir alle jetzt zuhauf lesen und die uns ja auch selbst auch beschäftigen, runtergefallen. Und der Artikel war aus dem Mai, jetzt haben wir August, im Grunde sind noch einige dazugekommen. So schnell geht das im Moment. Also, unsere aktuelle Situation ist in der Tat im Moment geprägt von Krisen und Sorgen. Und wenn ich an die alt gewordene Generation denke oder schaue, dann habt ihr das oder noch viel Schlimmeres ja tatsächlich erlebt in den Kriegszeiten. Ob uns das in dieser Art und Weise bevorsteht, mit Hunger und mit allem, was dazugehört, wissen wir nicht. Aber auch uns beschäftigen offene Fragen im Moment. Pandemie, Klima, hier und da völlig durchgeknallte Regierungschefs auf der Welt, der Ukraine-Krieg, Cyberkriminalität, jetzt die Inflation und jetzt für den nächsten Winter erste Mal, möchte ich sagen, die Energiekrise, die einen überall beschäftigt, im Beruf und auch privat. Und all diese Krisen werden medial noch vielfach verstärkt durch Social Media und durch alle die vielen Informationskanäle, wo mein Eindruck ist, dass die vieles immer noch verstärken müssen, damit sie überhaupt wahrgenommen werden, beziehungsweise die Werbung, die auf diesen Kanälen eingeblendet wird. Und damit muss man ja auch als Christ umgehen. Wir leben ja nicht in einer Blase. Und bei all diesen Krisen und Entwicklungen stellen sich doch auch ganz besonders für Christen Fragen. Und es ist für Kirchen und Gemeinden meines Erachtens richtig und zwangsläufig, dass wir uns mit diesen Fragen auch beschäftigen. Dass wir die Schrift aufschlagen an Stellen, die sich in der Tat mit Zukunft und, was die Bibel vielleicht Endzeit nennt, auch beschäftigen. Und durchaus auch unsere Erkenntnisse dazu, auch wenn sie kontrovers sind, auch miteinander austauschen. Solange wie niemand auftritt in der Christenheit und behauptet, er oder sie wüssten das alles, das gab es ja auch schon in der Kirchengeschichte, solche Leute, ist es immer hilfreich, dass man in solchen Zeiten nicht nur David und Goliath liest, sondern die maßgebenden Bibelstellen, wo es auch um zukünftige Dinge geht. Schlafmützig jedenfalls sollten wir als Christen nicht umgehen mit der Zeit, in der wir leben. Und wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir, man macht sich schon Sorgen. darüber, was da gerade passiert in unserem Land oder auch darüber hinaus weltweit. Hat das eventuell was mit der sogenannten Endzeit zu tun? Und all diese Fragen, die sich uns stellen und wo wir merken, da hat auch niemand der Verantwortlichen, der Regierenden wirklich eine Antwort drauf, die schreien geradezu danach, dass man so einen Haltegriff bekommt, wie in einem Bus, der durch die Kurven fährt und man sieht, ich kann mich da oben festhalten. Das hilft schon mal. Ja, du kannst ausschalten. Und mit dieser Frage nach einem Haltegriff bin ich beim Predigtext, der ist heute aus dem Buch Offenbarung, erstes Kapitel, wer mitlesen möchte, ab Vers 9. Da lesen wir, ich, Johannes, also der Johannes, der da sich wieder hingesetzt hat, der Apostel Johannes, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Die Situation, der Apostel Johannes, der ehemalige Lieblingsjünger unseres Herrn Jesus, war nach der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, wie viele andere Gläubige, dann eben nicht mehr in Jerusalem. Er war unterwegs gewesen in der Region Asia, in der römischen Provinz, hatte dort neu entstandene Gemeinden besucht und war dann von den römischen Machthabern auf diese kleine Insel in der Ägäis namens Patmos verbannt worden. Also, warum hat man das gemacht? Man wollte ihn mundtot machen. Johannes war hochbetagt zu dieser Zeit, ein alt gewordener Mann. Seine Mitapostel, wie zum Beispiel Jakobus oder Petrus, waren vom römischen Staat zu dieser Zeit schon umgebracht worden. Und Johannes war auf dieser Insel in einer deprimierenden Situation. Patmos war nicht zu vergleichen mit Mallorca. War nur ein Drittel so groß, also eine wirklich relativ kleine Insel, karg. Selbst bis heute ist Patmos keine Urlaubsinsel geworden. Eine Strafkolonie für römische Straftäter, mehr gab es da nicht. Und für Johannes als Apostel Jesu, also beauftragt, Fragen über Fragen in dieser einsamen Situation, Sorgen um die Gemeinden, Suche nach Halt, Suche nach Antworten für seine eigene Situation. Und dieser Johannes schreibt, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis, am Reich und an der Geduld. Diese Situation gilt für Christen zu allen Zeiten. Das war leider nicht nur seine ganz spezielle Situation. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 lesen wir, dass die Apostel die Jünger gestärkt haben und dann haben sie ihnen gesagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Diese Bedrängnisse hatte nicht nur Johannes, die haben Christen zu allen Zeiten gehabt und haben. So ist die Situation und die wird uns in der Bibel auch nicht verschwiegen. Deshalb wundern wir uns auch nicht, wenn wir auch Bedrängnisse haben. Und ich frage mich und genauso dich in diesen schwierigen Zeiten, was ja auch schwierige Zeiten aus irgendeinem Grund für unsere Gemeinde ist, dass das Coronavirus, wie viele Wissenschaftler sagen, unsere Gesundheit bedroht, haben wir gelernt, dass Corona auch unsere Gemeinde derart beschädigt. Hätte ich mir vorher wahrscheinlich viele von euch auch nicht vorstellen können. Und ich frage dich, habe mich gefragt in meiner Vorbereitung in diesen schwierigen Zeiten, auch für unsere Gemeinde, bist du, bin ich ein Bruder, bist du eine Schwester, die ein Mitgenosse ist? Ein Mitbeter, ein Mittröster, ein Mitmotivierer. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir einander. Johannes, vermute ich, war alleine dort und hätte Gläubige um sich gebraucht. Wir brauchen einander, oder ich möchte es anders ausdrücken und auch persönlich sagen, die anderen brauchen dich. Sei ein Mit. Wir lesen weiter in Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Johannes hörte hinter sich, wahrscheinlich in seiner depressiven Haltung, oder wahrscheinlich auf den Boden geschaut, in schweren Gedanken, er hört hinter sich eine große Stimme wie von einer Posaune. Ich denke so an Matthias, wenn der die Posaune bläst und wenn er will und die anfängt zu scheppern, das Ding ist schon richtig laut. Oder als wir noch Posaunenfeste im Dom hatten und saßen mit 5 oder 6 Posaunen nebeneinander und haben uns gegenseitig einen Spaß daraus gemacht, wer der lauteste ist, da kommt man sich schon die Ohren zu halten. Und der arme Dirigent vorne hat immer abgewunken. Wir haben nicht hingeguckt. Also das ist ein Bild, mit dem können wir etwas anfangen. Das war eine laute Stimme. Ursprünglich war es das Schofar, also dieses Widderhorn, was in der Bibel gebraucht wird. Aber auch dieses Horn muss sehr laut gewesen sein. Die haben damit in Auseinandersetzungen, in Kriegen das Heer zusammengerufen oder durch Kommandos gesteuert. Johannes hört hinter sich nicht die Stimme des guten Hirten. Der seine Schafe mit Namen ruft. Diese Stimme hatte Johannes auch gehört. Also mit Jesus durch das Land gezogen ist. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber jetzt hört er eine laute Stimme eines Herrschers, eines Richters. Das ist eine Antestimme, das ist eine Antetonlage. Wir lesen weiter, die Stimme sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Diese laute Stimme eines Herrschers gibt dem Apostel Johannes diesen Befehl. Was du jetzt siehst, nachdem du dich umgedreht hast, das schreibe auf. Hat dem Befehl gehorcht, wir haben das heute vor uns in der Bibel. Und ich wandte mich um, schreibt Johannes, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Gott sei Dank hat Johannes sich umgewandt. Vielleicht erinnert sich einige noch an die Predigt, die Martin mal bis zu dieser Stelle gehalten hat. Wie wichtig das für Johannes war, aber auch für uns in manchen schwierigen Situationen, dass wir uns einmal umwenden zu meinem Jesus. Dass wir mal aufhören, in das Loch zu schauen, was uns gefangen hält, und uns umwenden und schauen, was sagt eigentlich der Jesus. Johannes dreht sich um und er sieht etwas. Hätte Johannes sich nicht umgedreht, wäre er nicht zum Seher geworden. Und ich möchte mit euch jetzt diese nächsten Verse durchgehen. Was hat Johannes gesehen? Und ich möchte euch dazu einladen, dass wir uns das, was Johannes gezeigt wird, einmal miteinander gemeinsam anschauen und unsere Eindrücke auch einmal miteinander austauschen. Also ich lade euch dazu ein, ich werde euch an verschiedenen Stellen fragen, dass jemand von euch einfach auch das Ganze unterstützt, indem ihr vielleicht aus eurem Erleben mal den ein oder anderen Eindruck plastisch werden lasst. Und selbst wenn uns das nicht gelingt, dann können wir immer noch den Eindruck dieser schönen Sonnenblumen heute mitnehmen. Johannes dreht sich um und was sah er? 7 goldene Leuchter. Gut, wir denken vielleicht erst an die Menorah, die hier steht, wenn wir Abendmahl feiern, also 7-armige Leuchter, der in der Stiftshütte stand, im allerheiligsten Tempel, steht aber hier so nicht. Wir sollten, glaube ich, an etwas anderes denken. Sah 7 goldene Leuchter. Also ich glaube, wir denken lieber an große Leuchter. Lüster, sagt man, glaube ich, dazu. An Schlösser, die wir besichtigt haben. Hat jemand von euch da mal so einen Kronleuchter vor Augen oder gesehen, schon mal bei einer Besichtigung? Wenn ja, sagt es einfach mal laut. Welches Bild haben wir vor Augen, wenn es hier heißt, 7 goldene Leuchter? Also mir fiel ein, wir waren, als wir noch Kinder waren, am Chiemsee, ich glaube mit den Eltern, im Schloss Linderhof. War da schon jemand von euch? Also in diesen Schlössern, gerade Linderhof ist ja ein Prunkschloss. Da hängen schon Kronleuchter an der Decke. Zu früheren Zeiten mussten die ja zu Festen alle angezündet werden. Es muss das ein Bild gewesen sein für die Gäste, wenn die da reinkamen in den großen Saal. Und die Leuchter waren entzündet. Und Johannes sieht gleich 7 Stück. Es muss ein beeindruckend helles Bild gewesen sein. Es wird uns in Vers 20, kriegen wir Aufklärung, was das eigentlich bedeutet. Da heißt es, die 7 goldenen Leuchter sind 7 Gemeinden. Das Erste, was Johannes sieht, sind Gemeinden. Wir begegnen Jesus, und damit geht es ja gleich weiter, mitten in der Gemeinde. Finde ich ein beeindruckendes Zeichen, was Johannes hier bekommt. Der Jesus zeigt sich verbunden mit seinen Gemeinden, mit seinem Leib, verbunden mit den Glaubensgeschwistern und dem Haupt Jesus Christus. Und so wie ein Leuchter Licht verbreiten soll, helles Licht, so wissen wir, sollen es ja auch die Gemeinden tun, auch in dieser Zeit jetzt. Und dieses Bild soll zum Ausdruck bringen, dass es Aufgabe von örtlichen Gemeinden ist, göttliches Licht sozusagen zu verbreiten. Jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, sollte in ihrer Umgebung zeigen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Wenn es um Christsein geht, um Christus, dann sehen die Menschen immer zuallererst an der Gemeinde, und zwar an der Ortsgemeinde, nicht an der Internetgemeinde, wer Jesus ist. Dazu sind wir beauftragt, Licht zu sein in dieser Welt. Und hier in der örtlichen Gemeinde erfolgt für die Menschen sichtbar das Zeugnis von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Johannes sieht als erstes, als er sich umdreht, Licht und die Gemeinden. Wir wissen aus der Bibel, Licht gehört zum Wesen Gottes. Das heißt im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht. Und ich finde das so toll, dieser deprimierte Johannes in der Einsamkeit, in der Verbannung, dreht sich um und als erstes sieht der deprimierte Licht. Was jeder in Depression dringend braucht, Licht. Vers 13. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Mitten unter diesen Leuchtern, mitten in der Gemeinde, einen, der war einem Menschensohn gleich. Wen sieht Johannes hier? Der Begriff Menschensohn ist uns vorhin schon begegnet in der Lesung. Was ist das für ein Begriff? In unserem Hauskreis Liese haben wir die vergangenen, ich glaube, 2 Jahre damit zugebracht, das Buch Daniel durchzuarbeiten. Ich glaube, du bist ein Daniel-Experte. Kann das sein? Lehrst du das nicht auch? An dich haben wir gar nicht gedacht. Wer weiß, was wir alles falsch daraus gezogen haben. Aber was wir richtig rausgezogen haben, ist, dass im Buch Daniel im Kapitel 7 zum ersten Mal uns dieser Begriff vorgestellt wird. Vom Menschensohn. Da heißt es, ich will es schnell lesen, Daniel 7, Vers 13, ich sah in diesem Gesicht, schreibt Daniel, in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Immer wenn in der Bibel dieser geheimnisvolle Begriff gebraucht wird vom Menschensohn, dann beschreibt er den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um das Opfer zu bringen, aufzuerstehen, zurückzukehren zum Vater, wo er jetzt sitzt. Dann beschreibt dieser Begriff den wiederkommenden Jesus, wenn er kommt als Richter und Herrscher. Im Hebräerbrief ist uns der Begriff auch schon begegnet. Es ist ein Hoheitstitel. Seine Autorität. Im Hebräerbrief heißt es, alles hast du unter seine Füße getan. Das ist der Menschensohn, der so dem Johannes hier begegnet. Was wir festhalten ist, Johannes dreht sich um und sieht eine Person. Angetan mit einem langen Gewand. Wir wissen, das lange Gewand war damals ein Zeichen von Würde, von Herrschaft, von Priesterschaft. Die Priester trugen ein langes Gewand. Und wir wissen genauso aus der Antike, dass die römischen und griechischen Götter, auch das haben wir vielleicht in Museen schon gesehen, oftmals nackt dargestellt werden. Nein, der Menschensohn, der herrschende Jesus, trägt ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel als Zeichen von Hoheit, wie nur Könige und Priester gekleidet waren. Haben wir vielleicht eine solche mächtige Person einmal vor Augen? Was fällt euch ein bei diesem Bild? Müssen wir uns vorstellen, da stand vor Johannes eine mächtige Figur. wir standen ja nicht da. Wir tun uns natürlich schwer, uns das wirklich vorzustellen, aber wir standen doch schon vor anderen mächtigen Figuren. Denk mal an Denkmäler. Kann jemand mal etwas davon sagen, wenn ihr da vor Augen habt? Nur Mut. Cäsar, wie er dargestellt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mann groß war oder klein, aber die verstanden es schon, ihre Herrscher so zu positionieren, dass die Menschen Ehrfurcht hatten. Ich weiß nicht, ich war noch niemals in New York. Hat jemand von euch die Freiheitsstatue schon mal echt gesehen? In echt? Was ist denn das für ein Eindruck, Arndt?
Ein Schiff drumherum gefahren, aber das hat sich schon eingeprägt, weil das ist schon ein ganz markantes Zeichen mit der Fackel da, ein Geschenk der Franzosen, weil ich das weiß. Das ist schon imposant und macht richtig Eindruck.
Also Arndt hat erzählt, was die Freiheitsstatue in New York für einen Eindruck macht, dass man sogar mit dem Schiff ja drumherum fährt. Oder ich dachte an Rio, die Christusfigur. Ich kenne sie ja auch nur von Fotos. Ich als Hesse kenne nur den Hermann in Kassel.
Aber am deutschen Eck ist nicht Kaiser Wilhelm, der nach
Ja, das ist eher ein Breitstein, ne?
Das
deutsche Eck, okay. Genau, also auch wir in Deutschland haben Führerfiguren, die in riesigen Denkmälern gebaut werden. Man steht davor und denkt, beeindruckend. Also nicht nur beeindruckend, wer sowas bauen konnte, sondern auch, es macht ja was mit einem, wenn man als kleiner Besucher vor so einer Figur steht. So einen solchen Eindruck muss Johannes hier bekommen haben, als er den Menschensohn sieht als König und wiederkommenden Richter. Ich dachte, wenn der Jesus so wiederkommt, kürzlich hier hatten wir dieses schöne Konzert und da war unter anderem das Lied Du großer Gott und da heißt es ja in einer Strophe, und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt voll Lieb und voller Huld. Das Lied wird dann nicht mehr gesungen. Da kommt der Jesus nicht mehr als Knechtsgestalt, sondern als Menschensohn. Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Jesus schaut jetzt auf seinen Kopf, in sein Gesicht. Was sieht er? Haupt und Haar weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Also jeder, der im Winterurlaub war oder im Winter in den Bergen, der hat so grellweiße Schneeflächen vor Augen. Ich sehe immer im Fernsehen, wenn ich so Berichte sehe, dass die Leute starke Sonnenbrillen tragen. So hell ist der Schnee. So ist das Bild, was Johannes hier gebraucht. Uralt und weißes Haar sind in der Bibel immer Attribute für höchste Autorität. Wenn Christus wiederkommt auf die Erde, tut er das in höchster Autorität. Das Bild, was Johannes hier sieht, spricht von großer Reife, Erfahrung, von Alter. Ich dachte so an die Führer, die wir so in unserer Geschichte kennen. Auch gerade in Deutschland oder wenn ich so an das Dritte Reich denke. Einerseits waren sie schlimme Knechte und Massenmörder, oftmals waren es kleine Männer. Mussolini, unser Hitler, auch keine beeindruckende Gestalt. Napoleon, was haben die alles angerichtet? Kleine Typen.
Putin ist nicht
sehr groß. Genau. Ja. Manchmal fragt man sich, ob das, wie heißt der Begriff, kleine Gernekrose sind auch. Wie auch immer, das, was Johannes hier sieht, ist keine halbe Portion. Seine Augen, heißt es, wie eine Feuerflamme. Das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Also ich finde, sowas zu sehen, ist erschreckend. Zeichen für Gericht, auch das wird im Buch Daniel schon mal angekündigt. Es muss ein furchteinflößender Anblick gewesen sein. Vielleicht ist Ehrfurcht das bessere Wort. Vers 15. Und seine Füße gleich Golderz wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Füße wie Golderz. Ich kann mich noch erinnern, dass es in Wetzlar noch Hochöfen gab. Einige von euch können das noch besser beurteilen. Wenn so glühendes Erz ist, da geht man aber zurück. Ein glühender Hochofen und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Viele werden schon in Schaffhausen gewesen sein, am Wasserfall. Das fiel mir sofort ein. Da stehst du und kannst den anderen nicht mehr verstehen. Kannst dir die Ohren zuhalten. Ich weiß, wir waren auch in Urlauben in verschiedenen Klamms. In den Bergen, ist die Mehrzahl von Klamms, ich hoffe es, wo das Wasser runterprasselt und du hörst nichts mehr außer Wasserrauschen. Also wenn Wasser irgendwo runterstürzt, das ist schon ein mächtiges Geräusch auch, gewaltig. Man steht davor und staunt. Vers 16, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Was kennen wir? Wir sitzen hier abends draußen, dann siehst du irgendwann die Sterne weit weg, mini klein. Eigentlich ein völlig falsches Bild von Sternen. Christus hat sie in seiner rechten Hand, Sterne. Das zeigt, was für eine mächtige Person Johannes dort gegenübersteht. Wie blendend hell muss dieser Eindruck gewesen sein. Und wir lesen auch wieder in Vers 20, dass diese Sterne quasi beispielhaft für 7 Gemeinden stehen. Und Christus hält die Gemeinden in seiner Hand. Das ist sein Anspruch. Die gehören ihm. Aus seinem Mund lesen wir ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ich erinnere mich an manchen Museumsbesuch, so in Schlössern und Burgen, wo Schwerter ausgestellt sind. Und ich dachte oft, gut, dass wir damit nichts zu tun haben. Wenn die sich damit beschlagen haben und massakriert haben, also die Menschen früher im Mittelalter wussten auch schon, was Waffen sind. Ein zweischneidiges Schwert, das war schon eine Waffe. Und Johannes sieht sie aus dem Mund kommen. Und im Hebräerbrief wird dieses zweischneidige Schwert als das richtende Wort beschrieben. Wenn Jesus wiederkommt und richtet, dann gibt es kein diplomatisches sowohl als auch mehr. Dann gibt es kein Jein mehr, wenn man sich nicht festlegen möchte. Dann gibt es keine Kompromisse mehr. Dann kommt der Richter und Herrscher und spricht Recht. Wir wissen, dass die Menschen das nicht wollen, aber er wird das mit seiner Macht durchsetzen. Dann spricht er Urteile, gegen die keine Berufung mehr möglich ist. Das ist das zweischneidige Schwert. Puh, was für ein Bild. Sein Angesicht leuchtet wie die helle Sonne. Johannes, wie wir wissen, hatte gemeinsam mit Petrus und Jakobus dieses Bild von Jesus ja schon einmal sehen dürfen bei seiner Verklärung. Er hatte sein Gesicht schon einmal leuchtend gesehen. Nur kurz. Wie ist unser Eindruck von dieser Person? Kann das jemand mal in Worte fassen? Hast schon weitergelesen. Umwerfend. Ja. Angsteinflößend. Ich kann das nicht anders sehen. Ich lese noch die letzten zwei Verse. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, gilt allgemein als das Trostbuch für die Christenheit. Zu Recht, wie ich denke. Nicht zuletzt, weil dem Johannes in seinen Schwierigkeiten in diesem Buch ein Blick gegeben wird in das wirkliche Machtzentrum des Universums. Und genauso wie wir das lesen dürfen in all unseren Sorgen und Schwierigkeiten, ein Blick in das wirkliche Machtzentrum, verbunden mit dem Befehl: Johannes, schreib das auf. Das ist wichtig, dass nicht nur du das weißt, sondern die Gemeinden, denen du das schreiben sollst, und darüber hinaus die Gemeinden zu aller Zeit. Das Erste, was Johannes sieht, ist diese mächtige, gewaltige Person des Königs Jesus. Furchteinflößend. Ich habe mir vorgestellt, Johannes, der Lieblingsjünger, der kannte doch den Jesus. Der hat doch an seiner Brust gelegen, der ist mit ihm durch die Lande gezogen. Und der sieht jetzt in dieser Begegnung diesen Jesus so und fällt um vor lauter Angst wie tot. Einen größeren Wechsel kann es ja gar nicht geben. Dieser mächtige Jesus hat das Regiment, er herrscht und er kann Johannes mit seiner rechten Hand berühren, der da liegt und zittert vor Angst, und sagen: Fürchte dich nicht. Und warum sagt er das, dieses fürchte dich nicht? Weil ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Damit betont Jesus nochmal, er hat alles getan in seiner Erdenzeit, damit das, was unser Leben bedrückt, was uns Sorgen bereitet, bei Jesus abgeladen werden kann. Er ist für unsere Not, auch für unsere persönliche Not und Schuld gestorben und hat alles ans Kreuz gebracht. Am Dienstag beim Hebräerbriefbetrachtung haben wir uns das nochmal vor Augen gehalten. Jesus hat für uns, für die Menschen, ein für alle Mal alles, was nötig ist, getan. Ein für alle Mal. Und er sagt weiter: Und siehe, ich bin lebendig. Und wie? Johannes ist schockiert davon, wie lebendig Jesus sich ihm präsentiert. Als jemand, den er ganz anders noch selbst persönlich erlebt hatte. Johannes hatte erlebt, wie dieser Jesus, könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, sein Obergewand ablegte und wusch den Jüngern die Füße. Jetzt begegnet ihm Jesus und hat sein Obergewand wieder angelegt und kommt als Herrscher. Er hat ihn erlebt als den Allerverachtetsten, aber die Zeit des Propheten Jesaja, die ist fortgeschritten. Das ist Heilsgeschichte. Wenn Jesus wiederkommt, ist er nicht mehr der Allerverachtetste. Und dieser Text ist doch wirklich ein Trosttext. Alle aktuellen Krisen, auch ob wir vielleicht im Winter nicht voll heizen werden können, alle anderen Krisen werden nicht das letzte Wort haben. Der mächtige Herr Jesus Christus, der König, Priester und Prophet, wird seine Gemeinde und auch sein Volk Israel durchbringen. Und vielleicht ist es von diesem Text her auch angebracht, dass wir unser Bild von Jesus, das oft geprägt ist, jedenfalls geht mir das so, aus Flanellbildern aus der Kinderstunde oder aus dem Gemälde im Schlafzimmer unserer Eltern, des guten Hirten, dass wir dieses Bild für die Zukunft vielleicht auch mal überdenken. Vielleicht ist dieses Bild von den Transformers eher das. Der Jesus kommt wieder als eine mächtige Person. Er sitzt zur Rechten Gottes und herrscht jetzt schon. Dieser mächtige Jesus ist mitten in seiner Gemeinde. Er hat sich auch mit uns untrennbar verbunden. Er ist das Haupt, wir sein Leib. Und sein Auftrag an uns, der ist auch nicht zurückgenommen. Geht hin, es gilt für uns, hier in Waldsorms Licht zu sein, für ihn. Sein Auftrag hat kein Verfallsdatum. Und zu den gesellschaftlichen Irrungen wird wahrscheinlich außer den Christen niemand etwas dagegen sagen. Also stellen wir uns mutig in den Gegenwind des Zeitgeistes. Kann schon sein, dass uns dann statt Mallorca oder Sylt auch Patmos winkt. Aber das hat uns der Herr Jesus ja nie verschwiegen, dass das so ist. Und er ist es aber, der sagt, und wir behalten bitte diese mächtige Figur im Auge. Dieser mächtige Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Und das wollen wir, glaube ich, mitnehmen von heute. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich will dir auch persönlich danken für die Beschäftigung mit diesem Wort. Es hat mir die Augen geöffnet, wie du jetzt beim Vater bist und herrschst in aller Macht und Herrlichkeit und in aller Größe und in aller Autorität. Und ich danke dir so sehr, dass ich sagen kann, ich bin dein Kind, ich gehöre zu dir und ich bin so froh, dass du, dieser mächtige Herr, mein Herr bist. Und ich danke dir für die Geschwister hier an der Seite. Bitte hilf uns, dass wir alle mit sind, mit in dieser Gemeinde, mit den Weg gehen, auch durch alle Schwierigkeiten. Wir brauchen einander und das schenkt uns durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, für dieses Bild, was du Johannes gegeben hast. Es wäre gut, wenn es noch mit uns geht und uns tröstet. Amen.